Kommen wir nun zum letzten Teil dieser zweiten Rede, dem Gericht vor dem Thron des Menschensohnes, in den letzten Versen des Kapitels 25, 31 bis 46. In den Versen 31 bis 33 setzt das Gericht an. Übrigens, ich sollte vielleicht etwas Einleitendes zu diesem Text sagen. Er gehört zu den schwierigeren Texten der Heiligen Schrift. Es ist äußerst schwer, ihn in der prophetischen Geschichte, das heißt vorweggeschriebenen Geschichte, zu platzieren, einzuordnen. Wir wissen nicht genau, wie wir diesen Text vereinbaren sollen mit anderen prophetischen Texten. Einige Versuche sind unbefriedigend. Zum Beispiel hier nur an Heiden zu denken, wenn es heißt, Menschen aller Völker oder alle Völker, in Vers 32, es werden versammelt werden vor ihm alle aus den Völkern, alle Ethne, alle Nationen. Ich hatte schon gesagt in diesen Tagen, dass Nationen eine unglückliche Übersetzung ist des griechischen Wortes. Es ist zu einseitig. Und wenn es so konstant getan wird, wie in der Elberfeld-Übersetzung, ist es wirklich irreführend. Es geht nicht um Nationen als Nationen, wie wir sie heute kennen. Manchmal geht es um Völker, manchmal geht es um einzelne Menschen. Und diese nur auf Nicht-Israeliten zu beziehen, diesen Text, finde ich etwas willkürlich. Ich weiß nicht, was der Anlass dazu wäre. Aufgrund wovon würde man das so willkürlich tun? Warum sollen Juden nicht hier auch erscheinen? Ja. Dann sagt man, es sind die Völker, die gerichtet werden in Bezug auf ihre Einstellung zu Israel. Ja. Nun, Jesus war Jude, aber die Israeliten waren nicht seine Brüder und Schwestern, wie das hier gesagt wird. Die sind genauso Heiden wie andere Heiden, wenn sie nicht Jesus annehmen. Verlorene Menschen. In dem Sinne sind sie nicht seine Brüder und Schwestern. Jesus hat uns deutlich gemacht, wer seine Brüder und Schwestern waren. In Markus sagt er das. Das sind die, die sind dann den Willen seines Vaters im Himmel tun. Wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir hier nicht einen zweiten oder dritten Weg, gar Heilsweg kennen, Leistung wieder. Wenn man jetzt Gutes tut und so weiter, dann kommt man in den Himmel. Man platziert diesen Text zwischen sogenannter großer Trübsal, falsche Bezeichnung, aber den 7 Jahren und dem 1000-jährigen Reich. Dazwischen würde dieses stattfinden. Warum? Wieso? Das finde ich alles etwas gekünstelt, das Mache. Viel zu willkürlich, viel zu unfundiert. Ja. Andererseits, wenn man diese Geschichte oder dieses Beispiel, diese Erzählung nur mit dem Gericht vor dem großen weißen Thron identifiziert, dann wird es wieder schwierig. Denn obwohl dort auch Gläubige erscheinen, sehr wahrscheinlich, nicht nur Ungläubige, sondern auch Gläubige. Warum sage ich das? Warum dürfen wir erwarten, dass vor dem großen weißen Thron auch Gläubige erscheinen? Treue also, die zur Rechten des Sohnes, des Menschen stehen dürfen. Nehmt ihr an, dass die Entrückung vorbei ist? Wann kommt die Entrückung? Vor oder nach dem großen weißen Thron? Ihr lest doch eure Bibel, oder? Wie bitte? Vorher? Vor dem großen weißen Thron. Und warum vermuten Sie, dass ich behaupte, dass beim großen weißen Thron dann Gläubige sind? Denn die Entrückung, die ja Gläubige betrifft, ja, vorher stattgefunden hat. Können Sie sich das vorstellen? Die Überwinder sind alle wiedergeboren. Ja. Es bleiben also keine anderen übrig. Denn die Und deshalb ist die Frage, wo kommen denn die Gläubigen her, wenn alle Wiedergeborenen entrückt worden sind? Kommt die Trübsal nach der Entrückung? Was macht es wahrscheinlich? Ja. Versteht mich gut. Ihr seid meine Brüder und Schwestern. Ja. Ich achte eure Auffassungen. Es ist nur ein Gespräch, ja. Reines Gespräch. Ich will aber auch lernen, ja. Deshalb frage ich. Aber ich frage auch, weil wir alle Gründe haben wollen. Es heißt also, wahrscheinlich kommt die wirkliche Trübsal nach der Entrückung. Was macht es wahrscheinlich? Oder was würde es wahrscheinlich machen, wenn das der Fall wäre? Aber aufgrund wovon würden wir sagen, dass es nach der Entrückung noch eine Möglichkeit gäbe, sich zu bekehren? Dass es dann überhaupt noch einen Zeitraum gibt? Aufgrund wovon kommt nach der Entrückung noch eine Zeit? Überhaupt? Kommt die Entrückung vor den 1000 Jahren? Ja? Nicht nachher? Wie? Vorher? Aufgrund wovon? Es gibt Leute, die sagen, die Entrückung kommt nachher. Und was meinen Sie, wenn wir mit Christus regieren? Über wen regieren wir? Wer lebt in dieser Zeit auf der Erde im tausendjährigen Reich? Satan ist im Loch. Ja. Wer ist auf der Erde? Sie? Ja. Der ist versorgt. Aber wer wohnt auf der Erde? Also nicht nur Israeliten? Und was geschieht während dieser Zeit? Man erwartet also, dass missioniert wird. Bekehren sich Leute? Oder wird nur missioniert? Mit anderen Worten, im tausendjährigen Reich haben wir die erfolgloseste Mission, die je getrieben wurde. Ja, es hieß hier, es würden sich niemand bekehren. Das muss nicht immer die Bekehrung sein, das sie bewirkt. Es wirkt, es richtet das aus. Aber Paulus sagt, manchmal fallen Entscheidungen auch gegen das Evangelium. Und wie, in welchem Verhältnis steht der Text zum tausendjährigen Reich? Habt ihr noch die Frage im Kopf, mit der wir begannen? Habt ihr den Faden noch behalten? Um welche Frage geht es? Genau. Es geht um die Frage, gibt es Gläubige vor dem großen weißen Thron? Beziehungsweise, ich hatte das behauptet, und aufgrund wovon würde man das erwarten, wenn es der Fall wäre? Das ist die Frage, die wir versuchen zu klären. Wenn die Gemeinde vor den 1000 Jahren entrückt wird, dann sind die Gläubigen bis anhin von der Erde weggenommen, das stimmt. Unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Entrückung im Verhältnis zur großen Trübsal geschieht, dürfen wir erwarten, dass die Begründung war nicht schlecht, dass sie auf jeden Fall vor dem tausendjährigen Reich stattfindet. Mit anderen Worten, alle Gläubige, alle Wiedergeborenen, alle Überwinder sind der Erde entnommen vor dem tausendjährigen Reich. Die Frage erhebt sich dann, wenn dann später, nach dem tausendjährigen Reich, der große weiße Thron aufgerichtet wird und dort gerichtet wird, wenn dort Gläubige sind, wo kommen sie her? Ja? Aber die regieren, ja? Das sind Regierende. Ja. Also sie meinen, so, dass sie jetzt mitgerichtet werden, praktisch. Was dann? Was meinen sie denn? Und nach den 1000 Jahren vor dem großen weißen Thron würden diese Märtyrer die sein, deren Namen im Buch des Lebens stehen? Ist das, was Sie meinen? Könnte es sein, dass alle Menschen, die je gelebt haben, tatsächlich vor dem großen weißen Thron stehen, egal ob sie entrückt waren oder nicht? Die Offenbarung 20 scheint sehr umfassend zu sein. Alle. Aber die erste Auferstehung hat ja schon stattgefunden. Und die Frage ist, ob die, die bei der ersten Auferstehung auferstehen, ob die hier vor das Gericht antreten, ob die, die entrückt worden sind mit der ersten Auferstehung, ob die dort zu denen gehören, deren Namen im Buch des Lebens stehen, oder ob das schon hinter sich ist. Jesus sagt, normalerweise nehmen wir an, dass die nicht vor dem großen weißen Thron erscheinen, das stimmt. Normalerweise nehmen wir das an. Und an die hatte ich auch nicht gedacht, als ich vorhin diese Aussage machte. Um das Gespräch jetzt ein bisschen abzukürzen. Ich hatte an die gedacht, die während des tausendjährigen Reichs zum lebendigen Glauben an den Messias kämen. Wie immer auch, ob wir eine Missionstätigkeit voraussetzen oder nicht. Aber es ist die Herrschaft des Messias. Es ist die Herrschaft der guten Botschaft. Wenn dort Ungläubige sind, dann erhebt sich die Frage, ob die nicht zum Glauben kommen könnten an diesen Messias. Und ich möchte das durchaus annehmen. Ja. Aber dann würden wenigstens diese in das Buch des Lebens eingetragen sein und dann könnten die dort, dann würden wir nicht nur Ungläubige haben, sondern auch Gläubige vor dem großen weißen Thron. Es wird die Behauptung gemacht, dass nur Ungläubige da erscheinen. Aber ich denke, wir erkennen, dass auch im tausendjährigen Reich Menschen zum Glauben kommen könnten. Man sollte jetzt allerdings nicht wähnen, die würden nicht zur Gemeinde gehören, weil die Gemeinde entrückt wurde. Alle Gläubigen aller Zeiten gehören Jesus. Und eines Tages sind wir in der Ewigkeit alle eine große erlöste Schar. Hey, unabhängig davon, wann wir gelebt haben, es geziemt sich nicht in der Ewigkeit, eine gewisse Heilshierarchie zu haben. Wir sind alle eins mit Jesus in der Seligkeit. Alttestamentliche Gläubige, neutestamentliche Gläubige, Friedensreichgläubige, alles eine große Gemeinde. Ich würde mich ernsthaft gegen eine Aufteilung dieser himmlischen Heere wehren, obwohl ich weiß, dass es Brüder und Schwestern gibt, die das tun, meines Erachtens ohne genügend Fundament oder ungenügend Grund. Zurück zu Matthäus 25. Wie ist dieser Text einzuordnen? Wir haben hier tatsächlich eine Teilung. Und das ist das Grundsätzliche, dass einige auf die eine Seite kommen, andere auf die andere Seite. Ist dieses tatsächlich auf den großen weißen Thron, auf das Gericht vor dem großen weißen Thron zu verschieben gleichsam? Ist das, was Jesus sagt? Ich weiß es nicht. Für mich persönlich ist es nicht ganz befriedigend, aber vorläufig, bevor ich weitere Auskünfte geholt habe, gebe ich mich zufrieden mit folgender Theorie, dass Matthäus 25, dieser Text, 31 bis 46, zu den prophetischen Texten gehört, die gerafft sind, das heißt gedrängt oder zusammengefasste Prophetie darstellen. Wir haben solche Texte. Und ich will uns jetzt ein Beispiel geben, das ist vielleicht bekannt, aber vielleicht nicht allen. Ihr dürft einmal aufschlagen, Lukas Kapitel 4, Vers 14. Übrigens, wenn wir schon den Text hier haben, eine Bemerkung nebenbei. In Vers 1 heißt es, Jesus, voll des Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und versucht. Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Merkt ihr den Unterschied? Voll des Geistes geht er in die Wüste. In der Kraft des Geistes kommt aus der Versuchung. Die Fülle des Geistes hat sich bewährt als Kraft des Geistes. So darf es auch bei uns sein. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Landschaft. Und er lehrte in ihren Synagogen, Versammlungsstätten, und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit, es ist gut, gute Gewohnheiten zu haben, am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Das heißt, man stand auf, um das Vorhaben kundzugeben. Beim Vorlesen stand man, beim Vorreden oder bei der Rede setzte man sich. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich salbte oder gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft, besser gute Botschaft, zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Komma. Nicht Punkt. Und er rollte das Buch zusammen und gab es dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen, vor euren Ohren. Welche Schrift? Jetzt behaltet den Daumen oder einen Finger bei dieser Stelle, wenn ihr mitmacht und schlagt, geht zurück in Jesaja zu der Stelle, die Jesus gelesen hat. Jesaja 61. Während ich lese, wollen einige von euch vielleicht in Lukas 4 noch einmal nachlesen, mit Vers 18 beginnend. Der Geist Gottes oder der Geist des Herrn Jahwes ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, den Elenden gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, den Gebundenen Öffnung, das heißt der Gefangenen, der Gefängnistüre, zu verkünden ein Gnadenjahr Jahwes, und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen. Wie weit hat Jesus gelesen? Bis zu Gnadenjahr des Herrn oder Jahwe. Mitten im Satz, mitten im Vers, allerdings gab es damals nicht Verse, hört er auf. Warum? Weil er vorhat zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Aber nur bis dahin, ja? Nur bis dahin ist sie jetzt erfüllt. Das andere, das vom Jesaja im selben Atemzug gesagt wird, gehört nicht zu dieser Zeit, in der Jesus in Nazareth ist oder hier auf Erden ist. Das andere erfüllt sich später. Das heißt, wir haben in Jesaja 61 ein Beispiel geraffter oder gedrängter oder zusammengefasster Prophetie. Sie ist gedrängt und im Neuen Testament wird sie auseinandergezogen und es zeigt sich, dass da ein Spalt dazwischen ist, ein Zeitspalt. Vor vielen Jahren hatten wir das Vorrecht, Hitlers Teestube zu besuchen in den Alpen, in Berchtesgaden, Und man muss ja dort in den Lift einsteigen, nachdem man dann mit dem Auto eine gewisse Strecke gefahren ist. Man kann nicht ganz hoch fahren, nur bis zu einem gewissen Platz. Dann steigt man in den Lift. Und wenn man dann aus dem Lift steigt, betritt man die Teestube. Ein sehr schöner Ort. Und geht man dann durch die Stube nach draußen, ist man auf Bergspitzhöhe in den Alpen. Herrliche Aussicht. Ja. Die Bergspitzen, die von unten so hoch zu Türmen scheinen, sind hier vor einem. Und da sieht man lauter Spitzen, aber nicht die Täler dazwischen. Und dies ist ein gutes Beispiel davon, ist ein Beispiel, das mir immer wieder gebraucht, von Propheten im Alten Testament. Die sehen zwar die Höhen, die großen Ereignisse, die kommen, aber von ihrer Perspektive sind das alles Spitzen auf einem Gelände. Ja? Sie sehen nicht die Täler dazwischen oder die Zeiträume, die vielleicht noch kommen. Und so hätten wir hier ein solches Beispiel. Erstes und zweites Kommen Jesu scheinen im Alten Testament ein Kommen zu sein. In einem gewissen Sinne sind es auch. Aber was die Zeit betrifft, sind sie auseinandergehalten. Im Neuen Testament dann anfänglich scheint auch das zweite Kommen zunächst ein Kommen zu sein. Aber wenn man dann weiter liest und näher studiert, stellt es sich heraus, dass auch das zweite Kommen sich aufzuteilen scheint in zwei Kommen. Entrückung und Kommen auf den Ölberg. Wie groß das Tal dazwischen ist, ist schwer zu sagen. Einige sagen wenigstens 7 Jahre. Ich habe die Argumente gesammelt und geprüft. Ich finde, keines hält Wasser. Das heißt, ist stark genug, um diese Lehre zu tragen. Es gibt keine Stelle meines Erachtens, die sagt, Jesus müsste vor den 7 Jahren kommen. Und es gibt keine Stelle, ich finde keine Stelle nach jahrelangem Studium und Sammlung von Argumenten, die sagt, dass Jesus irgendwann speziell in diesen Jahren kommen müsste. Ob in der ersten Hälfte oder genau in der Mitte, wie Pasch meinte, auch andere meinen das, Basur, glaube ich, auch. Und dann vielleicht in der zweiten Hälfte. Genau wann? Von einem bin ich überzeugt, und ich habe nur ein Argument für die Aufteilung von Entrückung und Kommen auf den Ölberg. Und das ist die Bekehrung Israels. Israel bekehrt sich und geht als solches ins tausendjährige Reich. Wenn ich den Propheten Ezechiel in rechter Weise auffasse, und dann möchte ich ihn auf das tausendjährige Reich beziehen, das heißt die letzten Kapitel, die letzten, ich weiß nicht wie viele Kapitel, 40 oder 41 bis 7 oder 48, wenn dieser Text sich auf das tausendjährige Reich bezieht, dann haben wir ein Israel im tausendjährigen Reich, das einen unverwandelten Körper oder Leib hat. Das heißt, wir haben Menschen, die Kinder bekommen können. Aber mit der Entrückung, mit der Auferstehung und der Entrückung der Gemeinde wird der Körper verwandelt. Einmal für die Toten in der Auferstehung und für die Entrückten in der Entrückung. Das heißt, sie bekommen einen neuen Leib wie der vom Herrn Jesus. Und der ist wie der Engel. Das heißt in dem Sinne, dass man nicht heiratet. Man bekommt keine Kinder mehr. Der ist geschlechtslos. Das heißt, die Entrückung müsste also stattfinden vor Sacharja 12, vor diesem Text, wo die Bekehrung Israels beschrieben wird, in Vers 10 und ferner. Oder Römer Kapitel 11, gegen Ende des Kapitels. Aber Israel bekehrt sich wann? Wann bekehrt sich Israel? Der Rest, der darf da noch leben. Das ganze Israel, ja, aber ist ja stark dezimiert, ja. Das ganze Israel, was dann übrig bleibt. Die Allversöhnungslehre darf man hier nicht anknüpfen. Wenn, ja. Zacharia 12. Wenn sie ihn sehen, und das ist, wenn er auf den Ölberg kommt, der klafft auseinander, und dann bekehren sie sich und bekommen den Heiligen Geist und so weiter, und es wird getrauert, ist eine große Trauer, eine große Buße in jener Zeit. Aber dieses Israel, das dann ins tausendjährige Reich geht, ist, wie gesagt, dieses im natürlichen Leib. Folglich ziehe ich den Schluss, dass die Entrückung bereits stattgefunden hat. Und das, vielleicht irre ich mich, aber ich finde keinen anderen Grund für eine Aufteilung des zweiten Kommens in zwei Kommen. Die Entrückung und Kommen auf den Ölberg. Übrigens, es gibt Theologen oder Schriftausleger, die bestehen darauf, dass nur das Kommen auf den Ölberg Wiederkunft genannt werde. Das kann man nicht durchziehen. Auch die Entrückung gehört zur Wiederkunft. Ja. Aber offenbar gibt es eine Entrückung der Gläubigen vor dem endgültigen Kommen auf den Ölberg. Aber ihr habt gehört in diesen Tagen, als ich die zwei Kapitel 24 und 25, hauptsächlich 24 besprach, vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe nicht von einer getrennten Entrückung gesprochen, ich habe nur von Wiederkunft gesprochen. Wie wenn das ein Guss wäre, das habe ich absichtlich getan, weil der Text das so tut. Das wollen wir einmal so stehen lassen. Ich habe betont, dass das Kommen für die Geretteten oder die zu Rettenden und die zu Richtenden, wir haben vom Leichnam gesprochen, dort wo der Leichnam ist, da kommen die Geier. Der Herr Jesus kommt wie ein Geier, wie ein Richter für die Toten, aber auch zu retten, die dann geborgen werden sollen, wie zur Zeit Lots, wie zur Zeit Noahs zuvor. Aber diese zwei, die habe ich da nicht auseinandergehalten. Aber die scheinen etwas auseinander, zeitlich auseinander zu liegen. Liegen aber verhältnismäßig nah beieinander, sodass diese Texte sich als Wahrheit, dass die Wahrheit dieser Texte nicht geschlagen werden kann. Oder der Text in 1. Thessalonicher 5, wo Paulus sagt, dass der Tag des Herrn, der übrigens auch für die Gläubigen ist, auch die Entrückung ist Tag des Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitkommt. Vielleicht gehe ich zu schnell. Damit es klarer wird, zeige ich euch, wo die Probleme vielleicht manchmal liegen. 2. Thessalonicher 2. Es ist vielleicht gut, dass wir mit diesen Problemen vertraut sind, denn es kursiert allerlei Literatur zu diesem Thema. Wer Bücher sammelt, eine Bibliothek aufbaut, nun, das geschieht je nach Interesse, aber naturgemäß scheint es so zu sein, dass sich sehr schnell dann, wenn man nicht gerade ganz bewusst sammelt, dass sich sehr schnell eine ganze Reihe von Büchern sammelt zum Thema Wiederkunft Jesu. Es ist so viel geschrieben dazu und so viel Verschiedenes. Grundsätzlich haben wir zwei sogenannte Schulen oder Lagern, theologische Lagern. Das ist aber sehr grob gesprochen, sehr grob. Aber grundsätzlich, das hilft uns schon einmal etwas. Und diese zwei Lager kann man so bezeichnen. Das Lager derer, die von Haushaltungen sprechen oder Dispensationen. Das sind die sogenannten Dispensationalisten, ein furchtbares Wort, aber sehr feine Leute, die von Haushaltungen sprechen. Sie irren sich aber tüchtig, sind aber dennoch nette Leute. Auf der anderen Seite haben wir die Vertreter der sogenannten Bundestheologie. Was ist das? Das ist die calvinistische Theologie, die von nur einem Bund spricht. Wir sprechen von zwei Bündnissen. Ja? Die sprechen auch von zwei, aber im Grunde ist es nur einer. Und der eine wird erneuert im Neuen Testament. Die große Frage ist diese: Wie viel biblisches Material oder wie viel Wahrheit ist in der Heiligen Schrift kontinuierlich, wie viel Durchziehendes haben wir und an welchen Stellen müssen wir Altes und Neues unterscheiden, also Unterbrechung. Wie stark ist der Bruch zwischen Altem und Neuem? Wie stark ist die Einheit? Das ist die Grundfrage. Und Gemeinde Jesu hat immer gerungen mit dieser Frage. Es ist eine Frage, die nie zur Ruhe kommen wird. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Aber dazu gehören diese verschiedenen Fragen. Und dann gibt es Einzelfragen, die damit zusammenhängen. Manchmal nennt man die Bundestheologie auch reformierte Theologie, die sogenannten reformiert Denkenden, ob Baptisten oder Presbyterianer oder wie immer auch, die halten sich dann mehr zu diesem, obwohl es auch solche unter ihnen gibt, die wiederum anders denken, wie Boswell und Boyce, Namen, die vielleicht nicht bekannt sind. Aber jetzt gibt es starke Dispensationalismus, den nennt man den höheren Dispensationalismus. Sehr stark, früher von Dallas Theological Seminary vertreten, sehr stark in Nordamerika vertreten. Er kommt eigentlich durch den Einfluss der Literatur der Brüderkreise. Der Einfluss der Brüderkreise war viel stärker als ihre eigentliche Größe. Sie war eine kleine Bewegung, aber sie haben sehr viel geschrieben. Und diese Literatur ist durch Konferenzen und so weiter, durch Literatur, dieses Gedankengut ist durch Konferenzen und Literatur verbreitet worden. Und viele Leute wissen nicht, wo das herkommt. Ja. Dillenburg vertritt in sehr starkem Maße diese Theologie. Da haben sie Karten von Ewigkeit zu Ewigkeit und Endzeitkarten und so weiter. Schofield-Bibel vertritt diese Anschauung und so weiter. Diese geteilten sieben Haushaltungen und so weiter. Manchmal stärker, manchmal weniger. Dazu gehört auch eine gewisse Auffassung von 2. Thessalonicher 2. Und das lese ich jetzt. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Ankunft des Herrn oder des Kommens des Herrn, Jesu Christi, und unseres Versammeltwerdens zu ihm, da denkt man an die Entrückung, euch im Denksinn nicht schnell aus der Fassung zu bringen zu lassen, noch erschreckt zu werden, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns, als sei der Tag, und jetzt wird's interessant, wie steht's bei euch? Da haben wir das Problem. Die einen lesen Tag des Herrn, die anderen lesen Tag Christi. Und die, die ein Interesse daran haben, dass die Entrückung vor den 7 Jahren stattfindet, die lesen mit Vorliebe Tag des Herrn. Und denen, die es nichts ausmacht, die können ruhig Tag Christi lesen. Das hat mit Handschriften zu tun. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Handschriften, egal welche Theologie der richtige ist, die Handschriften, die Tag des Christi hier lesen, dass die besseren sind. Aber die neue Elberfelder Übersetzung, beziehungsweise die revidierte, die wird hier höchstwahrscheinlich Herrn haben. Stimmt das? Möglicherweise sogar die Alte. Stimmt das? Hat jemand die Alte? Steht da auch Herrn? Tag des Herrn. Trigellus, an den man sich stark gelehnt hat, Darby hat sich wohl stark an Trigellus gelehnt. Trigellus hatte Verbindung mit den Brüdern, war ein Textforscher. Der hat bereits einen anderen Text gehabt, als man früher hatte. Und dort ist schon eine gewisse Weichenstellung. Was ist der Unterschied? Man sagt, man will auseinanderhalten, Tag des Herrn und Entrückung. Und in diesem Interesse liest man dann am Ende von Vers 2 Tag des Herrn. Mit anderen Worten, wir gehören zu dem Versammeltwerden, zur Entrückung. Ende Vers 1. Wir werden nicht dabei sein, wenn der Tag des Herrn kommt. Aber das ist eine sehr gekünstelte Auseinanderhaltung. Das kann man nicht durchziehen. Das ist so ein Glashaus oder ein sehr sensibles Haus, das man versucht aufzurichten. Will man nun wirklich prüfen, hält diese Theorie nicht stand. Und es ist manches in dieser gekünstelten dispensationalistischen Theologie, das nicht standhält bei näherem Prüfen. Ja. Übrigens, die ganze Kommentarreihe, wie heißt sie, Bibelkenntnis von Walwood und Zuck, würden wir im Deutschen vielleicht sagen, die 4 oder 5 Bände von Dillenburg herausgebracht. Diese Reihe vertritt sehr stark die dispensationalistische Theologie und ähnliche Literatur. Und wenn man dann zu den weiteren Versen kommt, dann liest sich das auch da anders. Dann sagt man, Vers 6, und ihr wisst, was zurückhält, sodass er zu seiner Zeit enthüllt werde, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk, nur ist zur Zeit einer, der zurückhält, bis was? Lest ihr mal. Ich habe anders übersetzt. Bis weggetan werde. Ja? Und da sagt man, obwohl das gar nicht im Text steht, aber jetzt baut man wieder ein Haus, ja, ein theologisches Haus, ohne Schriftgrund. Man sagt, das ist die Gemeinde, und man sagt, das ist der Heilige Geist in der Gemeinde, und der ist jetzt von der Erde weggenommen worden. Ja. Das steht aber gar nicht da geschrieben. Und übrigens steht auch das Wort Weggang oder Weggehen nicht weggenommen. Steht auch nicht. Und das ist eins der Phänomene in der biblischen Übersetzungsgeschichte, dass an dieser Stelle dieses Wort steht. Es ist schwer zu wissen, warum. Einer, der sich mit Übersetzung befasste, den ich noch kennengelernt habe, sagt, das hat mit der Geschichte der lateinischen Bibel zu tun. Und man hat hier lateinisch übersetzt und nicht griechisch. Das heißt, hätte man wirklich, was geschrieben stand, übersetzt, ohne das Lateinische im Ohr zu haben, hätte man anders übersetzen müssen. Das habe ich mir geleistet. Und ich habe übersetzt, was geschrieben steht. Bis aus der Mitte hervorgeworden ist oder hervorgebracht worden ist. Wörtlich, was hervorgeworden ist. Vers 6, nein, Vers 7. Nee. Doch, Vers 7. Ende Vers 7. Bis aus der Mitte hervorgebracht worden ist. Dasselbe Wort, das wir in Johannes 1 haben. Alles wurde durch ihn. Das ist ein Entstehungswort, nicht ein Verschwindungswort. Ja, des Verschwindens. Nicht des Wegtuns, sondern des Entstehens. Nicht jemand wird weggenommen, sondern jemand kommt hervor. Jemand entsteht. Ja. Es sei denn, ich mich tüchtig irre, aber bis jetzt habe ich noch keine Begründung gefunden für die andere Übersetzung. Und ich bleibe bei der normalen lexikalischen Bedeutung dieses Wortes. Ich habe den Gedanken übrigens nicht von mir, den habe ich von diesem Bruder, von dem ich eben erwähnte. Der brachte mich auf diese Idee. Aber das gehört alles dazu, dass man jetzt die Entrückung von der großen Trübsal teilt und so dass die Entrückung vorher stattfinden muss, um dann eine Trübsal zu haben, die nicht für uns ist, sondern für alle, für andere, für Israel hauptsächlich und so weiter und so weiter. Das gehört zu diesem Haushaltungsplan oder zu diesem höheren Dispensationalismus. Ich habe, als Bruder Wölk mich fragte, bat, über dieses Thema zu sprechen, habe ich ihm geschrieben und sagt, dass ich nicht notwendigerweise diese Theorie teile. Und er schrieb mir zurück, das macht nichts. Ich sei frei zu bringen, was ich für gut dächte. Deshalb habe ich das auch getan. Inzwischen habe ich vernommen, dass Bruder Wölk eine für mich interessante Auffassung hat in Bezug auf einige Texte oder wenigstens einen Text in der Offenbarung. Und wenn er diesen Tagen hier ist, möchte ich ihn gerne darüber ansprechen. Das interessiert mich. Ich vermute, dass Bruder Wölk nicht dispensationalistisch, streng dispensationalistisch denkt, aber ich weiß auch nicht, wo er angesiedelt ist. Ich habe also einfach, bin frei gewesen in meiner Besprechung des Textes, das dürft ihr wissen. Ich weiß auch nicht, was ihr alles an Unterricht gehabt habt. Ich habe vernommen, dass Bruder Wölk die Offenbarung mit euch durchgenommen hat, stimmt das? Ja? Also, dann könntet ihr mir schon einiges darüber vielleicht berichten. Aber dieses einmal zur Klärung dieser verschiedenen Theorien, die aber neu geprüft werden müssen. Immer wieder müssen wir prüfen. Wie ich gestern Abend sagte, nie aufhören, immer wieder prüfen. Ja. Nun ist es bald 8:15 und ich denke, wir hören heute Morgen auf. Wir haben uns heute Morgen etwas anders verhalten als sonst, aber es ist auch gut so.